Mundwegradio. Ehrensache. Wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft?
Ja, ich kannte die Arzneipflanzen halt bisher nur aus Arzneipflanzenbüchern. Und ich sag mal, diese wahnsinnige Wirkung auf die Biodiversität, die hat mich echt überrascht. Die Bestäubung ist halt ein wesentlicher Punkt bei uns im Projekt. Und die Arzneipflanzen bringen einfach beide unheimlich viele Mengen an Pollen und Nektar. Und das fördert die Insekten. Man sieht es auch, hier ist alles voll mit Schwebfliegen, Schmetterlingen, Wildbienen, Honigbienen.
Also das ist wirklich Wahnsinn. Hier ist ganz viel los.
Ich frage mich halt immer, die Ackerrandstreifen oder Blühstreifen, die werden alle gefördert. Warum werden die Arzneipflanzen nicht gefördert? Weil die mindestens den gleichen Beitrag zur Biodiversität bringen.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ehrensache. Mein Name ist Eva Schulze-Gabrechten und in diesem Podcast gehe ich alle vier Wochen einer spannenden Frage aus der Landwirtschaft nach. Heute geht's hier um Heilpflanzen, also um Pflanzen wie zum Beispiel Fenchel, Kamille oder Anis. Die gibt's nämlich nicht nur im Teeregal oder in der Apotheke, sondern auch auf dem Acker. Und Heilpflanzen sind dabei echte Underdogs in der Landwirtschaft, denn bisher werden die kaum bei uns angebaut, aber sie haben ein riesiges Potenzial. Für Insekten, für uns und für die Landwirtschaft. Warum scheuen sich viele Landwirtinnen und Landwirte noch davor, Fenchel oder Sonnenhut anzubauen? Und wieso sind Heilpflanzen so wertvoll für unsere Umwelt? Das hört ihr in dieser Folge. Falls euch diese Folge gefällt, lasst ein Abo und eine Bewertung da. Und jetzt geht's los mit der Folge. Viel Spaß! Ein Augustnachmittag in Welver-Merklingsen. Ich stehe auf einem Grasweg zwischen zwei Feldern voller gelber und lilafarbener Blüten. Ich bin hier mit Ina Stute verabredet. Sie ist Agrarwissenschaftlerin an der Fachhochschule Südwestfalen in Soest. Die Felder hier sind ihr Forschungsprojekt.
Was wächst hier? Ich würde sagen, diese Pflanze kenne ich von der Teepackung.
Ja, genau. Wir haben hier den Körnerfenchel.
Der duftet auch schon so gut. Also ich gehe mal dran. Ah, herrlich.
Ja, genau. Das ist wie im Bonbonladen. Der Fenchel, der wird hier einmal im Jahr gesät. Oder im Frühjahr wird er gesät. Bis zum Sommer wird er halt so hoch. Wir stehen hier gerade vor dem Feld ungefähr vor einer 2 Meter hohen Pflanze. Ja. Und dann kann er im Herbst halt abgeerntet werden. Dann haben wir die Körner, die Fenchelkörner, die dann im verarbeitet werden meistens zu Fencheltee, aber auch zu Fenchelöl. Dann können wir das Feld ungefähr 3 Jahre nutzen.
Also das hier wird wirklich Tee?
Ja, genau, das wird Tee.
Und wohin verkauft ihr den?
Den verkaufen wir leider nicht. Die Parzelle ist zu klein. Grundsätzlich geht das in die Pharmaindustrie.
Aber der jetzt hier konkret nicht? Oder wo landen die Körner hier?
Ja, die werden leider, wird das gemulcht und landen dann wieder im Boden.
Weil es halt ein Forschungsobjekt ist.
Genau.
Aber üblicherweise wäre der jetzt geeignet?
Genau, der wäre geeignet. Ich probiere es auch regelmäßig. Ich nehme jedes Jahr ein bisschen was mit nach Hause. Schmeckt und ist lecker.
Du, und direkt gegenüber wächst hier ein Feld. Ich oute mich. Schön sehen die Blumen aus. Die haben so hell lilane Blätter und so dicke Stempel. Aber ich weiß nicht, was das ist. Was ist das?
Wir haben hier eine Sonnenhutparzelle. Sonnenhut ist auch eine mehrjährige Pflanze. Die wird auch im Frühjahr gesät. Wird dann auch im Juli, August geerntet. Da wird die komplette Pflanze geerntet und meistens zu Presssaft verarbeitet. Echinacea, also ist der Inhaltsstoff des Sonnenhuts, ist bekannt dafür, dass es einfach das Immunsystem stärkt. Und zu Corona-Zeiten hatten wir einen riesen Run auf Echinacea.
Das heißt, das hier wäre jetzt auch eine Arzneipflanze?
Ja, genau.
Mal ganz grundsätzlich, so solche Arzneipflanzen wie der Fenchel oder der Sonnenhut, wie würdest du sagen, unterscheiden die sich denn von den klassischen Ackerbausorten, wie jetzt, weiß ich nicht, ein Weizen oder so? Was sind da vielleicht die wesentlichen Unterschiede?
Ja, erstmal gehört es ja zu einer ganz anderen Pflanzenfamilie, was einfach im Ackerbau den Vorteil bringt, dass so die Krankheitszyklen der normalen Ackerbaukulturen unterbrochen werden. Also wenn ich jetzt mehrere Jahre nacheinander einen Weizen anbaue und da eine Krankheit drin habe, dann setze ich diese Krankheit, reichert sich im Boden im Prinzip an. Je weiter ich diese Anbaupausen mache, je mehr Jahre ich dazwischen habe, desto geringer ist dann der Krankheitsdruck. Und wenn ich die Fruchtfolge eben weit aufspalte mit vielen verschiedenen Pflanzenfamilien, kann ich dadurch einfach Krankheitszyklen unterbrechen und dadurch dann eben auch Pflanzenschutzmittel einsparen.
Wir sind hier ja auf einem Versuchsgut, sprich ihr baut hier Pflanzen an und untersucht was. Jetzt mal ganz grob gesagt, was ist das Ziel dabei?
Ja, also bei den Kulturen, die haben wir uns bewusst ausgesucht. Wir arbeiten eben im Projekt Amobila, wo es erstmal grundsätzlich um Arzneipflanzen geht. Sonnenhut und Fenchel haben wir uns ausgesucht, weil die beide für Bestäuber sehr, sehr interessant sind, weil es eben mehrjährige Kulturen sind, die eben mehrere Jahre auf dem Feld bleiben. und jedes Jahr dann wieder geerntet werden können. Ja, und eben dieses Thema mit der Bestäubung, ne? Die Bestäubung ist halt ein wesentlicher Punkt bei uns im Projekt. Und die Arzneipflanzen bringen einfach beide unheimlich viele Mengen an Pollen und Nektar. Und ja, das fördert die Insekten. Man sieht es auch, hier ist alles voll mit Schwebfliegen, Schmetterlingen, Wildbienen, Honigbienen. Alles findet man hier.
Also das ist wirklich Wahnsinn. Wir haben ja gerade schon hier mal ins Feld gespinst. Wir gehen mal ein Stück ran. Wie du schon sagtest, hier ist ganz viel los. Da vorne, ja, ist das eine Biene da? Diese schmale, aber die sieht so schlank aus für eine Biene.
Das ist eine Schwebfliege.
Hier flattert es.
Da. Honigbiene, genau, hier haben wir eine Honigbiene.
Was mögen die so gern an diesem Sonnenhut hier?
Ja, das sind eben Bestäuber. Die nutzen halt den Pollen und den Nektar für sich, um sich ja selbst zu ernähren, aber auch um ihre Brut zu ernähren. Mhm. Und haben eben dann den Vorteil, dass sie die Pflanzen dann auch bestäuben.
Mit dem Forschungsprojekt Amobila wollen Ina Stute und ihre Kolleginnen und Kollegen vor allem herausfinden, wie sich der Anbau von Arzneipflanzen auf die Reproduktion von Insekten auswirkt. Also ob Wildbienen zum Beispiel mehr Nachwuchs bekommen, wenn sie Fenchel oder Sonnenhut anfliegen können.
Und jetzt wollt ihr ja in diesem Projekt untersuchen, unter anderem, inwiefern jetzt so ein Sonnenhutfeld hier zum Beispiel den Bestäubern gut tut. Ich sage das mal ganz grob. Jetzt frage ich mich, wie zählt ihr das? Müsst ihr hier Bienen zählen oder wie läuft das?
Ja.
Wirklich?
Ja, das ist tatsächlich so. Wir haben verschiedene Erfassungsmethoden. Wir haben einmal sogenannte Malaisfallen. Da sind im Prinzip so Zelte, so weiße Zelte und oben sind Auffangbehälter. Da ist dann eine Fangflüssigkeit drin und die stellt man dann einfach eine bestimmte Anzahl an Tagen aufs Feld und guckt dann, was da drin war. Das Ganze wird dann hinterher eingeschickt. Da wird eine DNA-Analyse gemacht und da kann man dann einfach genau sagen, welche Arten überhaupt da sind.
Dafür arbeiten die Forschenden an der Fachhochschule Südwestfalen in Soest mit Wissenschaftlern von der Universität Bonn zusammen. Die Soester schicken ihre Proben weg und die Bonner werten sie aus. An der Uni in Bonn arbeiten nämlich spezialisierte Insektenforscher.
Also die sitzen dann den ganzen Winter im Keller und bestimmen die Insekten, die wir dann gefangen haben.
Hier mit dem Kescher eingefangen haben.
Ja, genau so ist es. Und deswegen können wir dazu eigentlich noch nicht so fürchterlich viel sagen. Ne?
Hier auf den Feldern wird aber nicht nur untersucht, welche Arten die Heilpflanzen anziehen, sondern auch, wie viele Tiere eine Art.
Und dafür schneiden wir uns einen Weg durchs Feld und haben da eine Erfassungsmethode mit Keschern, dass wir, ja.
Das stelle ich mir sehr lustig vor, wenn alle zusammen mit dem Kescher losziehen.
Ja, das ist tatsächlich so. Da gehen zwei Leute dann durch, haben eine Stoppuhr und wir erfassen dann eine halbe Stunde lang, keschern wir dann alles, was aussieht wie Bestäuber, keschern wir raus und bestimmen dann hinterher, wie viele von einer Art in dieser halben Stunde erfasst werden konnten.
Und was habt ihr bisher rausgefunden?
Ja, die Untersuchungen laufen noch.
So zahlenmäßig vielleicht? Habt ihr da schon Erkenntnisse?
Also es ist halt sehr kulturspezifisch. Genaue Daten habe ich da leider jetzt gerade nicht im Kopf.
Aber konntet ihr schon feststellen, ob zum Beispiel der Sonnenhut besonders gut ankommt bei gewissen Arten? Also gibt es eine Art, die den vielleicht besonders toll findet? Wie ist das?
Ja, bei Schwebfliegen und Bienen kommt der unheimlich gut an. Wenn wir uns jetzt auf der anderen Seite den Fenchel angucken, den finden Nachtfalter total toll. Also da ist nachts richtig was los. Das ist eben unsere dritte Erfassungsmethode, da sind wir gerade nicht mehr zugekommen. Wir stellen uns auch zweimal im Jahr nachts aufs Feld und bauen einen sogenannten Nachtfalterturm auf. Das ist so eine Säule, im Prinzip auch ein weißes Zelt. Da kommt eine Schwarzlichtröhre rein, dann leuchtet es total blau, also sieht total schön aus. Und da gucken wir dann eben zwei Stunden lang, welche Nachtfalter im Bestand vorhanden sind.
Und das sieht absolut irre aus. Ein Foto von einer solchen Nachtsäule mitten im Fenchelfeld findet ihr auf Instagram auf dem Account von diesem Podcast unter ehrensache-podcast. Am Rand des Fenchelfelds steht zwischen zwei Pflanzen eine Holzkonstruktion mit einem kleinen Dach und vielen verschiedenen großen Löchern drin.
Ina, das sieht mir hier aus wie so ein klassisches Insektenhotel. Was ist das?
Genau, das ist wirklich ein Insektenhotel. Hier untersuchen wir den Reproduktionserfolg unserer Kulturen. Und zwar ist es so, die Wildbienen, die nisten in langen, geschlossenen Röhren. Also die brauchen einfach diese langen Strukturen. Dann klettert die Wildbiene da rein, legt ihr Ei und legt da Pollen dazu ab. Und dann verschließt sie diese Brutzelle. Und dann irgendwann ist es, also das macht sie mehrmals hintereinander, bis dass die Röhre voll ist. Und irgendwann im Frühjahr schlüpfen dann die Wildbienen wieder und können dann ausschweben. Und hier, bei uns ist eben die Frage, nutzen die unseren Pollen, also den Pollen von unseren Arzneipflanzen für ihre Reproduktion? Und dazu haben wir diese Nistkästen aufgestellt. Da gucken wir uns dann die bewohnten Gänge an und gucken, untersuchen auch den Pollen, den die Insekten da zu abgelegt haben, also die Wildbienen, der eben von unserer Zielkultur ist.
Und wie ist das?
Meistens passt es.
Und wie überprüft ihr das jetzt genau? Müsst ihr dann die Öffnung, also müsst ihr da reingehen und das aufmachen, oder?
Ja, wir haben jetzt diese spezielle Art von Insektenhotels. Du siehst, da sind Löcher drin mit unterschiedlicher Größe, weil unterschiedliche Wildbienenarten, wir haben ungefähr 560 verschiedene Wildbienenarten, von denen 30% überirdisch nisten. Und die brauchen einfach unterschiedlich große Nistgänge, je nachdem, wie groß die Biene ist. Deswegen haben wir unterschiedliche Größen von Nistgängen, und das sind Holzplatten, die übereinander gestapelt sind. Ja. Und die können wir dann, wenn die belegt sind, die Röhren, können wir die aufschrauben, da sind Folien zwischen, und können dann eben uns die Brutgänge genau angucken und können auch die Pollen dann entnehmen.
Und stirbt dann die Brut?
Ja, wir machen es einfach vereinzelt, ne? Also wir machen einzelne Pollen, analysieren wir. Wir können das dann ganz dann aber wieder zumachen, und dann macht denen das eigentlich nichts.
Übrigens, kleiner Exkurs, nicht alle Insektenhotels sind so bequem wie dieses hier und nützen den Wildbienen wirklich. Falls ihr eins für euren Garten oder den Balkon anschaffen wollt, ist es wichtig, auf ein paar Sachen zu achten. Und vor allen Dingen bei den Angeboten im Baumarkt oder im Supermarkt genauer hinzuschauen, sagt Ina Stute.
Ja, das ist tatsächlich leider so, dass da relativ viel Mist im Regal steht. Also bei den Insektenhotels ist es einfach total wichtig, dass diese langen Strukturen da sind. Wenn die so aufgefüllt werden mit billigen Materialien wie Tannenzapfen oder Stroh, dann ziehen wir damit eigentlich die Feinde der Wildbienen an, wie zum Beispiel Ohrkäfer, die dann nachts kommen und die Brut der Wildbienen dann auffressen. Das wollen wir nicht, deswegen halt wirklich nur lange, dünne Strukturen. Der Durchmesser der Röhren sollte so 3 bis 8 mm haben. Denn wenn wir wieder größer, es gibt ja auch so größere Bambusröhren, dann bieten wir wieder der asiatischen Hornisse Unterschlupf, die wir auch wieder nicht haben wollen. Also 3 bis 8 mm ist super, und die müssten auch tief genug sein.
Zurück zum Acker. Der Sonnenhut mit seinen pinken Blättern und den leuchtend gelben Köpfen gibt ein tolles Bild ab. Auch Spaziergänger kämen gerne hier vorbei, sagt Ina Stute. Denn Felder voll blühendem Fenchel, Kamille oder Sonnenhut sind hier im Kreis Soest eine Seltenheit.
Ich hatte vorher mit Arzneipflanzen wie denen hier, also war mir noch nicht bekannt, habe ich jetzt, glaube ich, bewusst auf einem Feld in der Soester Börde auch noch nicht wahrgenommen. Werden die außerhalb des Versuchsguts schon angebaut?
Ja, also ich sag mal, in Deutschland, wir haben ungefähr eine Ackerfläche von 16,5 Millionen Hektar, und auf leider nur 12.000 Hektar werden Arznei- und Gewürzpflanzen angebaut.
Das ist eine Nische bisher.
Das ist schon eine Nische. Wir haben große Kamillefelder in Thüringen. In Nordrhein-Westfalen ist da tatsächlich sehr, ja, sehr stiefmütterlich mit ausgestattet. Ostdeutschland ist grundsätzlich einfach, ja, ist größerer Arzneipflanzenanbau, oder ist ja Arzneipflanzenanbau mehr verbreitet als hier.
Was sind da so die Gründe? Warum ist das bisher offenbar noch nicht so beliebt in der Landwirtschaft?
Man braucht halt wirklich sehr viel Spezialwissen und Spezialtechnik. Wenn man zum Beispiel sich ein Kamillenfeld anguckt, dann braucht man halt extra Pflücktechniken. Hier für den Sonnenhut brauchen wir Pflanzenvollernter. Wir brauchen aber auch Technik, um das Ganze hinterher zu trocknen oder direkt zu verarbeiten. Ja, es gibt halt einen Betrieb, den ich kenne, die verarbeiten dann, also die haben dann Pressen und verarbeiten den Sonnenhut dann direkt zu Presssaft vor Ort. Das ist natürlich ein Rieseninvest und ein Riesenaufwand auch. Davor scheuen sich die Landwirte so ein bisschen, ne? Kann ich auch verstehen.
Dazu kommt, dass Fenchel beispielsweise sehr empfindlich auf Krankheiten reagiert, erklärt die Wissenschaftlerin. Bei einem Pilzbefall im Schlag sei oft die gesamte Ernte hin.
Wäre es denn theoretisch, wenn man sich entscheidet, so ein Invest zu machen, zum Beispiel für diese Presssaftanlage und so weiter, wirtschaftlich, kann man damit gut verdienen als Landwirt?
Grundsätzlich schon, ja. Man hat aber immer, also ich sag mal, das Risiko ist halt größer, als wenn man einen Weizen oder einen Mais anbaut. Ja. Wenn es gut läuft, dann kann man auch gut verdienen damit, ja.
Arzneipflanzen bedeuten also offenbar viel Arbeit und ein hohes Risiko für die, die sie anbauen. Trotzdem, sagt Ina Stute, sollten viel mehr Landwirtinnen und Landwirte auf diese Kulturen setzen. Warum?
Auf jeden Fall sollten mehr solche Kulturen angebaut werden. Das eine sind einfach Gründe, dass wir einfach eine Selbstversorgung in Deutschland mit Arzneipflanzen haben von 10 bis 15%.
So wenig?
Ja, so wenig. Das heißt, 85 bis 90% der Arzneipflanzen, die hier verarbeitet werden, werden eben importiert. Also wenn wir selbst mehr anbauen würden, wären wir natürlich deutlich unabhängiger. Außerdem bringen die Arzneipflanzen einfach unheimlich viel für die Biodiversität, weil das einfach Blühpflanzen sind. Und ich frage mich halt immer, die Ackerrandstreifen oder Blühstreifen, die werden alle gefördert. Warum werden die Arzneipflanzen nicht gefördert? Ja, weil die mindestens den gleichen Beitrag zur Biodiversität bringen und eben die Selbstversorgung sichern würden.
Ein Knackpunkt: Mit dem Anbau von Heilpflanzen können Landwirtinnen und Landwirte Geld verdienen. Im Gegensatz zu Blühstreifen, die Blumen da werden ja nicht verkauft, Fenchelsamen oder Sonnenhutsaft aber schon. Das ist ein Grund, weshalb der Heilpflanzenanbau nicht unmittelbar finanziell gefördert wird, sagt Ina Stute.
Wir haben jetzt schon drüber gesprochen, beispielsweise über fliegende Insekten, über Bienen oder du hast diese Schwebfliege, glaube ich, heißt die, erwähnt. Gibt es noch weitere Lebewesen, die von diesen Heilpflanzen profitieren?
Ja, auf jeden Fall. Also Sonnenhut und Fenchel, wo wir hier gerade stehen, sind die besten Beispiele dafür. Wenn wir zum Beispiel uns die Feldvögel angucken, wenn man irgendwie ein Weizenfeld oder so hat, das ist halt relativ klein über Winter. Und hier schneiden wir auf einer Höhe von 15, 20 Zentimetern, schneiden wir die Stängel ab und sie geben dann einfach Feldvögeln, wie zum Beispiel dem Rebhuhn, können die einfach über den ganzen Winter und auch im Frühjahr Deckung geben, damit die einfach ihre Brut auch großziehen können. Und der Vorteil ist dann einfach, wenn die Feldvögel da sind, auch im Frühjahr haben die einfach genug zu fressen auch da, weil einfach so viele Insekten da sind. Weil die Insekten eben dann vom Nektar und vom Pollen angezogen werden. Also es ist so ein ganz schöner Kreislauf dann.
Ina Stute beschäftigt sich zwar schon seit mehreren Jahren mit Arzneipflanzen, wie sie sich auf die Umwelt auswirken, fasziniere sie aber noch immer, sagt sie.
Ja, ich kannte die Arzneipflanzen halt bisher nur aus Arzneipflanzenbüchern und ich sag mal, diese wahnsinnige Wirkung auf die Biodiversität, die hat mich echt überrascht. Also wenn man selber mal durch so einen Bestand geht, durch so einen Blumenbestand und dann sich die Insekten anguckt und auch den Boden mal anguckt, find ich total spannend, ja.
Was glaubst du denn, bräuchte es, damit mehr Landwirte und Landwirte auch hier im Kreis Soest sagen, Mensch, ich baue mal Sonnenhut oder Fenchel an?
Ja, bessere Vermarktungsstrukturen. Also gerade bei den Arzneipflanzen, da baut man wirklich, da geht es nicht vom Anbau zur Vermarktung, sondern die Vermarktung steht einfach an oberster Stelle. Und gerade hier in Nordrhein-Westfalen gibt es halt wirklich kaum Ansprechpartner.
Also heißt das zum Beispiel, es gibt kaum Abnehmer oder wie meinst du das?
Ja genau, kaum Abnehmer, aber auch in der Beratung ist eigentlich keiner, der sich damit auskennt.
Umso wichtiger scheint also die Forschung hier auf dem Versuchsgut. Ziel des Projekts an der FH Südwestfalen ist es auch, die Vorteile vom Heilpflanzenanbau bekannter zu machen. Mit Infoständen auf Wochenmärkten zum Beispiel oder Führungen für Schulklassen.
Jetzt ist ja eine Sache, sage ich mal, Schulklassen oder auch erwachsenen Menschen zu erklären, das ist wichtig, diese Pflanzen haben eine große Aufgabe. Eine andere Sache ist natürlich, ja, irgendwie zu erreichen, dass es mehr angebaut wird. Was bräuchte es da vielleicht auch auf politischer Ebene aus deiner Sicht?
Ja, erstmal müsste es ins Bewusstsein gerückt werden, dass da ein Wahnsinnspotenzial ist. Ja, und dann bräuchte es halt eben Unterstützung, ne? Dass man zumindest ein bisschen was abpuffern kann. Ne? Also dass man nicht auf dem Risiko selbst zu 100% sitzen bleibt dann. Ne?
Viel Zeit bleibt Ina Stute nicht mehr, um darauf aufmerksam zu machen. Im Februar nämlich endet das Amobila-Forschungsprojekt. Vorerst.
Wir arbeiten im Moment an einem Verlängerungsantrag. Wir würden natürlich gerne weiterarbeiten, weil wir das Thema einfach total wichtig finden und auch total spannend. Wir möchten das gerne ausweiten. Also die Bestäuber haben wir jetzt 3 Jahre untersucht. Wir wollen dann weitergehen auf die Bodenarthropoden. Genau, und dann auch auf die Feldvögel, was ich eben schon mal angesprochen habe, um einfach zu untersuchen, ob oder inwiefern das einfach ein gutes Habitat für Feldvögel ist.
Was sind Bodenarthropoden? So Käfer und sowas oder was kann ich mir da vorstellen?
Ja, Käfer, Würmer, Mikroorganismen, die im Boden sind, ja.
Verstehe. Und wie schätzt du die Erfolgsaussichten ein? Glaubst du, das klappt?
Also ich schätze die Chancen erstmal als relativ gut ein, weil es einfach, Biodiversität ist in aller Munde und es ist einfach auch wichtig, dass da was gemacht wird. Ich kann es aber noch nicht einschätzen. Wir müssen uns überraschen lassen.
Da ist also noch viel Potenzial in Sachen Heilpflanzenanbau. Was meint ihr? Sollte der in Deutschland mehr gefördert werden? Schreibt mir eure Meinung gerne direkt in die Kommentare bei Spotify oder bei Instagram. Ich freue mich drauf. Und ich habe noch eine kurze Bitte. Ich recherchiere nämlich aktuell zum Thema Hofübergabe bzw. Hofübernahme. Und mich würden da eure Erfahrungen sehr interessieren. Also falls ihr aus dem Kreis Soest kommt und wir dazu sprechen könnten, wie habt ihr die Hofübergabe geplant, erlebt oder seid ihr mitten im Prozess? Welche Herausforderungen habt ihr da? Welche guten Ideen aber vielleicht auch, dann würde ich mich riesig, riesig freuen, wenn ihr euch bei mir meldet. Entweder ihr schreibt bei Instagram unter ehrensache-podcast eine Nachricht. Ihr könnt euch auch gerne per E-Mail melden an redaktion@hellwegradio.de. Und natürlich können wir auch vertraulich sprechen. Ich freue mich auf eure Rückmeldung. Das war Folge 22 von Ehrensache. Mein Name ist Eva Schulze-Gabrechten und wir hören uns hier in 4 Wochen wieder. Ich freue mich drauf. Ciao.
Hellweg Radio. Ehrensache. Wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft?